Also, dann willkommen zu meinem Vortrag über IPv6 Only im Heimnetz und was dabei alles kaputt geht, wenn man das einrichtet. Ignorieren wir das Geräusch hinter mir mal und gehen mal weiter kurz zu mir. Ich bin Self, ich bin beruflich als Linux Systems Engineer unterwegs und sonst häufiger im CCC Basel anzutreffen, mache da diverse Infrastrukturdinge, sehr viel mit Ansible, Python Scripting, E-Mail-Serverbetrieb etc. Ich bin kein Netzwerker. Ich habe das alles, was ich jetzt zeige, aus Interesse angeschaut und durch RFCs lesen und sonstige Sachen lesen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es sinnvoll sein kann, das hier mal vorzustellen. Das drehen wir die Uhr mal so ungefähr 30 Jahre zurück zur Erfindung von IPv6. Wenn irgendjemand euch sagt, IPv6 sei zu neu, dann zeigt denen bitte dieses Datum und diesen RFC. 1995 wurde IPv6 nämlich erstmalig standardisiert. Weil man schon abgesehen hat, dass IPv4-Adressen vielleicht nicht mehr für immer reichen. Ein paar Jahre später wurde dann auch NAT erfunden als Zwischenlösung. Und dann ist halt mal recht lang nichts passiert, bis irgendwann die IANA, also die oberste Stelle, die IP-Adressen delegiert, gesagt hat, wir haben keine mehr, wir können euch keine neuen Blöcke mehr geben. Und dann sind plötzlich sehr viele Sachen passiert. Zum einen haben sich sehr viele, also haben sich einige Großunternehmen zusammengesetzt, gesagt, wir machen an diesem Tag in 2012 den World IPv6 Launch Day, schalten auf all unseren Diensten IPv6 an und lassen es auch an und bereiten uns bis zu diesem Datum darauf vor. Und das war auch gut, dass sie es das gemacht hatten, weil in den nächsten paar Jahren sind die einzelnen regionalen Registries, also 2015 ARIN in Nordamerika und 2019 RIPE in Europa, ums Eck gekommen, haben gesagt, ja, wir haben keine neuen Blöcke, die wir euch vergeben können, höchstens noch welche, die wir von ehemaligen Providern zurückbekommen haben und wieder neu vergeben könnten. Für diejenigen von euch, die bisher eher wenig mit IPv6 zu tun hatten, habe ich IPv6 mal kurz in einer Slide zusammengefasst. In IPv4 sind Adressen 32-Bit lang, mit IPv6 sind sie viermal so lang, 128-Bit, werden in Hexadezimal geschrieben. Die werden dadurch sehr lang, also wenn man so eine Adresse voll ausschreibt, dann kann die irgendwie so aussehen. Viel von dem Platz wird aber für eine gewisse Strukturierung vorgehalten, dadurch kann man da teilweise sehr viel Platz sparen so Sachen wie führende Nullen rauskürzen, also zum Beispiel das hier als einfaches Null schreiben und den längsten Block, der aus Nullen besteht, einfach durch ein Doppelpunkt, Doppelpunkt schreiben. Und so kommt man auch mit viermal so langen Adressen auf welche, die in der Darstellung dann doch gut handelbar sind. Was auch abgeschafft wurde, wurden Subnetzmasken. Es gibt jetzt eigentlich nur noch die Präfixlänge. Also dieses 255.255.255.0, wo man theoretisch auch das 0 irgendwie in die Mitte setzen könnte, das gibt es nicht mehr. Genau. Adressvergabe. DHCP gibt es zwar auch noch für IPv6, aber eine der gängigen Varianten, wie man Adressen vergibt, ist, dass der Router in einem Netzwerk einfach nur ein ICMP-Router-Advertisement schickt, wo drin steht, ich bin dein Gateway. Das ist das Präfix von diesem Netzwerk, das sind DNS-Server in diesem Netzwerk und der Client sucht sich dann aus diesem Range selber eine Adresse aus. Wenn er nett ist, prüft er auch noch, ob die schon belegt ist, aber der Bereich ist so groß, dass sollte es niemals zu Kollisionen kommen können. Noch ganz kurz ein paar Spezialadressen. Localhost ist Doppelpunkt Doppelpunkt 1. Die Default-Route ist deutlich kürzer als mit IPv4, nämlich einfach Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash 0. Alles, was ihr irgendwie im globalen Internet sehen werdet, fängt mit 2000 oder 3000 vorne an. Also haben eine 2 oder eine 3 an der vordersten Stelle. Und dann gibt es so ein paar reservierte Bereiche, zum Beispiel alles, was mit FE80 anfängt, ist eine Link-Local-Adresse, wo jedes Gerät auf jedem Interface eine davon hat. Damit man auch ohne großen Konfigurationsaufwand einfach direkt anfangen kann zu kommunizieren. Auch für das Versenden von den Router-Advertisements etc. werden diese Adressen in der Regel verwendet. Das Feature war dann tatsächlich so beliebt, dass es auch für IPv4 nachträglich nachgerüstet wurde, Das sind dann eben diese 169.254 Adressen. Allerdings sieht man den IPv4-Alltag eher in Fällen, wo irgendwas nicht so gut funktioniert hat bei der Adresskonfiguration. Bei IPv6 ist es recht üblich, dass man mehr als eine Adresse pro Interface hat und dann einfach die FE80-Adresse plus zusätzliche Adressen hat. Was es auch noch gibt, sind die Unique Local Addresses, also analog zu quasi den RFC1918-Adressen von IPv4. Die fangen mit FD an und alles, was Multicast ist, fängt mit FF an. Es gibt keinen dedizierten Broadcast-Bereich. Broadcast ist einfach eine Spezialform von Multicast. Genau. Dann gehen wir weiter. Wie kommen wir jetzt von IPv4 zu IPv6? Fangen wir an bei einem Netzwerk, was erstmal nur IPv4 kann. Und das will sich jetzt in einer Welt, wo auch IPv4 noch nicht so wirklich verbreitet ist, IPv6 holen. Also in einer Welt in der Vergangenheit, wo IPv6 noch nicht so verbreitet ist. Das ging dann in der Vergangenheit über verschiedene Arten von Tunneln. Eine frühere Variante war zum Beispiel Teredo, wo IPv6 über UDP über IPv4 getunnelt wurde. Später dann auch 6in4, wo IPv6 direkt in IPv4 getunnelt wurde, ohne noch ein UDP dazwischen. Und wenn dann irgendwann mal der Rest vom Netz nachzieht und auch auf IPv6 aufrüstet, dann hat man irgendwann den Dual-Stack-Betrieb, wo man gleichzeitig IPv4 und IPv6 benutzt. Nun sind wir aber schon so weit, dass in einigen Regionen auf der Welt IPv4 tatsächlich so sehr zur Mangelware geworden ist, dass es teilweise nicht mehr zuverlässig funktioniert, weil einfach zu viele Leute sich die gleichen IP-Adressen teilen müssen. Daher wird sich die Welt wohl in eine Richtung bewegen, wo entweder ein Mischbetrieb mit mehr IPv6 oder sogar IPv6-only hinbewegt. Und wie wir da hinkommen, diese Lücke hier, die will ich jetzt heute ein bisschen genauer betrachten. Warum mache ich das Ganze? Primär, um die Technologien, die da zum Einsatz kommen, zu verstehen. Ich wollte das Ganze bei mir zu Hause auf dem Heimrouter umsetzen, ins Internet raus weiterhin Dual-Stack haben und in meinem LAN, wo meine Geräte drin sind, idealerweise nur IPv6-Adressen vergeben. Wenn es Geräte hat, die damit nicht klarkommen, auf die verschiedenen Fehlerszenarien komme ich dann später noch, sollen die trotzdem auch noch IPv4 benutzen können, wenn es das denn unbedingt braucht. Aber wenn jetzt ein Gerät nur eine IPv6-Adresse hat, dann kann es gewisse Dienste im Internet, die IPv4-only sind, nicht erreichen. Das müsste eigentlich auch wieder funktionieren. Sonst könnte ich zum Beispiel github.com nicht verwenden. Die können immer noch kein IPv6. Das sieht bei mir daheim so aus, dass ich einen Dual-Stack-Uplink habe, wo ich von meinem ISP eine in der Theorie dynamisch, in der Praxis recht statische IPv4-Adresse bekomme und zusätzlich ein statisches /48 IPv6-Prefix delegiert bekommen. Mein Gateway ist einfach ein Debian auf einer AQ2. Das Setup ist recht ähnlich zu dem, was Lo letztes Jahr in seinem Vortrag hier präsentiert hat. Mit NFTables als Firewall-Lösung anbauend für die DNS-Auflösung. Den Router-Advertisement-Daemon, um Router-Advertisements zu verschicken, und dem klassischen ISC-DHCP-Server. An Clients kommen in meinem Netz eigentlich nur Linux- und Android-Geräte vor. Das heißt, mit Windows- oder Apple-Geräten habe ich jetzt keine Erfahrungsberichte. So, jetzt gehen wir mal nochmal kurz zurück zu dieser Slide und schauen mal an, wie das aussehen würde in so einem Netzwerk. Wir haben ja auf der ganz linken Seite mein Heimnetz mit Clients, einem Gateway dazwischen, was NAT auf die eine Public IP macht, dann der Router von meinem ISP, über den das ins Internet geht. Wenn ich mir in so einem Szenario jetzt IPv6 hinzuziehen will und mein ISP zum Beispiel noch kein IPv6 kann, dann mache ich das, indem ich mir einen Tunnel baue, zum Beispiel zu, sagen wir, dem Tunnel Broker von Hurricane Electric. Dann stellt der mir hier über einen Router von sich selber den Tunnel bereit und über diesen Tunnel kommt dann IPv6 bis hierhin und das kann ich dann in mein Netz weiter delegieren. Wenn dann irgendwann mein ISP nachrüstet und selber IPv6 fähig wird, dann kann ich die ganze Tunnelgeschichte wieder loswerden und kann statt über diesen Tunnelumweg zu gehen, direkt über meinen ISP IPv6 ins Internet reden. Das Präfix hätte sich theoretisch geändert. Ich weiß nicht, ob ich das da in den Slides hatte, aber ja. So, und wenn meinem ISP jetzt anfangen, die Public IPv4-Adressen auszugehen, weil sie gewachsen sind, weil mehr Leute am Internet hängen, dann fangen sie auch so langsam mal an, keine öffentlichen IPv6-Adressen mehr an Endkunden zu vergeben. Das Ganze nennt sich dann üblicherweise Dual-Stack-Lite, wo zwar weiterhin ein öffentliches IPv6-Prefix vergeben wird, aber bei IPv4 nur noch ein privater Range, der dann vom ISP wieder genattet wird. Wenn ich jetzt also von einem Client aus via IPv6 ins Internet gehen will, dann wird das einmal hier auf meinem Gateway genattet, auf dieses 100.64-Prefix. Das ist ein Prefix, das standardisiert extra für eben dieses Carrier-Grade-NAT, was dann hier stattfindet und hier dann tatsächlich auf Public IPv4 geht, ins Internet kommt. Und wenn man da jetzt einen Schritt weitergehen will und sagen will, ich will in diesem Zwischennetz gar kein IPv4 mehr machen, dann gibt es was, das nennt sich 464XLAT oder 4.2.6.2.4 Translate, wo ich dann auf diesem Gateway die IPv4-Pakete in IPv6 umpacke, über diesen Link verschicke. Und wenn sie dann irgendwo wieder ins IPv4-Internet zurück müssen, können die hier wieder zurück übersetzt werden in IPv4. Das Ganze wurde 2013 das erste Mal im RFC standardisiert, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Die eine ist das Customer-Side-Translation. Das funktioniert in der Regel stateless, also wird einfach der gesamte IPv4 32-Bit-Adressblock genommen und in die letzten 32 Bit von einem /96 IPv6-Prefix gesetzt, um die neue Zieladresse zu bilden. Und eben dann wird halt das Paket von IPv4 in IPv6 umgepackt, die Zieladresse und Absenderadresse umgeschrieben und weitergeschickt. Auf der anderen Seite gibt es die PLAT, die Provider-Side-Translation. Die setzt das Ganze wieder zurück um, also die packt das IPv6-Paket wieder aus, holt sich aus dem Paket, aus der Zieladresse wieder die ursprüngliche IPv4-Zieladresse raus, macht dann aber stateful NAT ins Internet, weil es ja nicht genug IPv4-Adressen gibt, um jeden einzelnen Client hinten dran abzubilden. Genau. Üblicherweise verwendet man den Algorithmus der SIET, Stateless IP and ICMP Translation heißt, bei dem wird eben, wie schon erwähnt, der IPv4-Adressraum auf ein einzelnes IPv6-Präfix abgebildet. Da gibt es im Standard vorgesehen eben dieses 64FF9B-Prefix. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Host aus meinem lokalen Netzwerk GitHub erreichen möchte, was unter dieser IPv4-Adresse erreichbar ist, dann nehme ich dafür diese Adresse, setze die hier hinten in die IPv6-Adresse ein. Das hier ist eine Notation, um IPv4-Adressen in IPv6 abzubilden. Die tatsächliche IPv6-Adresse in komplett hexadezimaler Notation sieht dann schlussendlich so aus. Das Gleiche passiert dann auch mit der Absenderadresse. Die wird dann auf der PLAT-Seite dann wieder zurück tatsächlich nochmal genattet. Genau. Das Protokoll, das auf Seite PLAT zum Einsatz kommt, nennt sich NAT64. Ich habe erst neulich gelernt, dass man das nicht NAT64 aussprechen soll. Genau, das übersetzt die in der IPv6-Adresse eingebetteten Adressen zurück in natives IPv4 und macht dabei aber eine zusätzliche Translation auf eine IPv4-Adresse, die es selber hat, also wo sich dann mehrere Geräte hinten dran stecken, einen Adressraum teilen, einfach aufgrund von Mangel von IPv4-Adressen. Das ist genau das gleiche wie in euer Gateway bei euch daheim. Egal von welchem Client ihr euch ins Internet raus verbindet, habt ihr schlussendlich die gleiche IPv4-Adresse ins Internet raus. Genau, eben. Und wenn man diese beiden Komponenten umsetzt, sieht das dann so aus, mit der Mitte, wo nur IPv6 vorhanden ist und den beiden Seiten, die weiterhin IPv6 verwenden, aber eben IPv4 über IPv6 miteinander reden. Das wird an vielen Stellen anstatt Dual-Stack Lite bereits benutzt. Insbesondere in Mobilfunknetzen ist das recht weit verbreitet. Wobei man sagen muss, es gibt in der Schweiz, glaube ich, noch keinen einzigen Mobilfunkprovider, der überhaupt IPv6 macht. Aber im Ausland ist das doch schon recht weit verbreitet. Also in einigen europäischen Ländern und ich glaube auch in Amerika gibt es da schon einige, die das machen, die einfach auf ihrem in ihrem Mobilfunknetz kein IPv4 mehr direkt sprechen, sondern wo eben diese Übersetzung stattfindet. Genau. Um damit ein bisschen rumzuspielen und zu lernen, wie das funktioniert, wollte ich das Ganze, was hier stattfindet mit CLAT und PLAT, einen Schritt weiter zu mir ziehen in meine Kontrolle, wo die Provider-Side-Translation tatsächlich auf meinem Gateway stattfindet und die Customer-Side- oder Client-Side-Translation, wo findet die eigentlich statt? Da gibt es im Wesentlichen zwei Optionen. Option 1 ist, dass das Endgerät selber die CLAT implementiert, wo dann also das Gerät selber schon die Übersetzung von IPv4 und IPv6 vornimmt, zum Gateway schickt und das übersetzt dann wieder zurück. Das sieht dann in der Regel so aus, dass sich der Client lokal irgendwo eine IPv4-Adresse selber gibt, dass auch die Applikationen, die auf dem Client laufen, sehen, ich habe eine IPv4-Verbindung, ich komme via IPv4 ins Internet. Dass das tatsächlich über IPv6 abläuft, das sieht die Applikation selber gar nicht. Support dafür ist schon insbesondere auf den Mobilsystemen schon relativ weit verbreitet. Also Android kann das seit 2013, iOS seit 2018, macOS kann das seit kurzem. Windows kann das tatsächlich schon länger, so seit Windows 10, aber nur im Mobilfunk. Also nur, wenn man über ein GSM-Modem ins Internet geht, aber nicht, wenn man via WLAN oder Kabelnetzwerk ins Internet geht. Auf so Desktop-Linux sieht das Ganze tatsächlich noch recht schlecht aus. Für Network Manager wurde tatsächlich vor ein paar Monaten eine Pull Request aufgemacht, Anfang 2025. Die ist aktuell noch nicht gemerged, die befindet sich immer noch im Review. Genau. Aber was machen wir jetzt mit den Geräten, die das nicht können? Ich habe euch beim Titel von meinem Vortrag so ein bisschen angelogen. Das nennt man in der Regel nicht IPv6 only, sondern in dieser Situation, wo einige Geräte noch gar nicht damit klarkommen, dass sie nur eine IPv6-Adresse bekommen, macht man direkt etwas, das sich IPv6 mostly nennt, wo Geräte, die das können, über IPv6 only ins Internet gehen, aber Geräte, die das nicht können, die können trotzdem weiterhin eine IPv4-Adresse bekommen. Das heißt, Geräte, die das können, denen muss irgendwie gesagt werden, du hast hier die NAT64-PLAT zur Verfügung, die du verwenden kannst. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu signalisieren. Das eine ist im IPv6 Router Advertisement. Da kann man eine Option setzen, die PREF64-Option. In der kann man das Prefix, das von der NAT 64 verwendet wird, also üblicherweise dieses 64FF9B, mitteilen. Und das veranlasst dann Clients, die das unterstützen, die CLAT auf ihrer Seite zu konfigurieren, um dieses Präfix zu verwenden. Eine andere Option, die man wählen kann, ist im DHCP-V4. Wenn sich ein Client oder wenn der DHCP-Server dem Client eine Adresse anbietet, kann er zusätzlich diese IPv6-Only-Preferred-Option, die Option 108, setzen, die dem Client sagt, wenn du eine IPv6-Adresse bekommen hast und in der Lage bist, nur mit IPv6 zu kommunizieren, dann sei doch bitte so nett und hol dir keine IPv4-Adresse. Je nach Client ist eins von beidem oder beides erforderlich, um die CLAT tatsächlich zu aktivieren und oder um den Client zu veranlassen, sich keine IPv4-Adresse zu holen. Die zweite Option, die es gibt, wir lügen unsere Clients an. Und zwar bei der DNS-Auflösung. Wenn ein Client die CLAT nicht selber implementiert, muss er trotzdem irgendwie dazu gebracht werden, IPv6 zu sprechen statt IPv4. Da gibt es so einen kleinen Trick, der nennt sich DNS64, wo der DNS-Resolver so konfiguriert wird, dass er, wenn ein Host, der aufgelöst wird, keinen IPv6-Record hat, dass er dann einfach einen synthetisiert und zwar die IPv4-Adresse nimmt und eben in diesen 64FF9B-Prefix einsetzt und daraus dann einen Quad-A-Record erzeugt. Und für den Client sieht das dann aus, dass zum Beispiel github.com sowohl über IPv6 als auch über IPv4 erreichbar ist. Dass dieses Prefix, das 64FF9B, von der PLAG wieder zurück in IPv4 übersetzt wird, das bekommt der Client gar nicht mit. Wenn schon ein echter Quad-A-Record existiert, dann tut der Resolver in der Regel keinen künstlichen Record erzeugen. Und in der Regel wird auch der A-Record mit zurückgegeben. So, jetzt so viel zur Theorie. Jetzt will ich mal erklären, wie man das Ganze eigentlich auf so einem Linux-Router konfiguriert. Fangen wir an bei der PLAT-Implementation, eben der NAT64. Da gibt es für Linux im Wesentlichen zwei Implementationen. Die eine heißt Tiger, die andere YOL. Tiger läuft im User Space, macht sich so ein TAN-Interface, wie das VPN-Services zum Beispiel auch machen. YOL läuft direkt im Kernel Space und es läuft als Kernel-Modul und konfiguriert Netfilter so, dass das durch das YOL-Modul durchgeht und da übersetzt wird. Die Auswahl ist in meinem Fall recht einfach gefallen. Ich habe da so einen Blogpost gefunden, der das mal gebenchmarkt hat und festgestellt hat, dass Tiger auf einer APU nur ungefähr 200 Megabit hinbekommt. Dabei noch angemerkt, es hat diverse Links in den Slides, also das da ist ein Link auf den Blogartikel. Ich lade die Slides nachher noch ins Pre-Talks hoch, da sind dann die Links alle auch mit drin. Genau. Und wegen dieser Beschränkung, dass Tiger da auf der APU ein bisschen schwächelt, ist meine Auswahl dann auf YOL gefallen. Mit YOL kommt man auch ziemlich gut an die Gigabit ran, die APU kann und meine ISP auch zur Verfügung stellt. Konfiguration ist eigentlich ziemlich trivial. Das ist ein JSON-File mit effektiv einer Option, weil das da oben ist einfach nur ein Name und das hier ist einfach, bitte verwende nicht IP-Tables oder so, sondern bitte rede direkt mit Netfilter, um dich zu konfigurieren. Und das Einzige, was man eigentlich wirklich konfigurieren muss, ist eben dieses Präfix, das für NAT64 verwendet werden soll. Und ich habe hier natürlich dieses Standardpräfix aus dem RFC genommen. Danach einfach einmal YOL starten oder neu starten und damit läuft das auch schon. So, jetzt müssen unsere Clients das auch noch mitbekommen, dass die PLAT existiert. Um Pref64 zu konfigurieren, das kann man im Router-Advertisement-Daemon mit eigentlich einer Option machen. Man sagt in der Interface-Definition, bitte announce noch das NAT64-Prefix mit dazu. Und wie so ziemlich alles in Router-Advertisements muss hier auch eine Lifetime mitgegeben werden. Das heißt, das bleibt so lange gültig, in diesem Fall eine halbe Stunde gültig. Aber in der Regel kommt lange davor ein neues Router-Advertisement, was diesen Timeout wieder erneuert. Das gleiche in DHCP4 mit eben dieser Option 108. Da gibt es noch das kleine Problem, dass eigentlich die wenigsten DHCP-Server, die es da draußen so gibt, die Option schon kennen. Also im Fall vom ISC-DHCP-Server muss man sich die Option noch schnell selber definieren. Das geht mit dieser Zeile hier, gibt man deren Namen, sagt, das ist Code 108 und definiert noch den Datentyp, dass das ein 32-Bit-Integer ist. Und dann kann man die Optionen eigentlich wie jede andere DHCP-Option auf der Subnet-Definition setzen, den DHCP-Server neu starten und ab dann gibt er das beim DHCP-Offer mit an. Für die von euch, die DNS-Mask verwenden, da ist das Ganze noch viel einfacher. Wir setzen die DHCP-Option Nummer 108, geben einen Timeout von 3600 Sekunden an und das I am Ende, das steht für den 32-Bit Unsigned Integer Datentyp. Auch hier, Neustarten, läuft, fertig. DNS64, in Unbound ist das auch einfach eine Zeile Config. Und zwar muss man da einfach sagen, bitte aktiviert das DNS64-Modul. Wenn man zum Beispiel ein anderes Prefix als das Default-Prefix dieses 64FF9B verwendet, dann muss man das auch noch mitkonfigurieren. Aber im Wesentlichen sagt man eigentlich nur, bitte tut zusätzlich zu den beiden Modulen, die standardmäßig geladen werden, also der DNS Iterator und der DNS Seq Validator, zusätzlich DNS64 aktivieren. Genau. Und jetzt will ich mal zeigen, wie das Ganze in der Praxis so aussieht. Zunächst zu einem Gerät, das die CLAT selber implementiert, nämlich mein Android-Smartphone. Wir sehen hier auf der linken Seite, hier kommt in den Netzwerkdetails keine einzige IPv4-Adresse vor. Wir haben hier unten mehrere V6-Adressen und auch nur einen IPv6-DNS-Server. Ich kann auch einen IPv6-Only-Host problemlos erreichen, auch mit der IP-Adresse, die hier unten vorkommt. Und ich kann aber auch einen IPv4-Only-Host erreichen. Die IP-Adresse, die dann nachher hier drin steht, ist eben die NAT-IP meines Gateways, das die Zurückübersetzung von IPv6 zu IPv4 gemacht hat. Bei gewissen Android-Systemen gibt es dabei so ein kleines Problem. Und zwar, wenn diese DHCPv4-Option gesetzt ist, dass es sich keine Adresse holen soll. Es gibt halt ein paar Spielarten von Android, die unbedingt einen DHCPv4-Lease voraussetzen, um das WLAN als verbunden zu betrachten. Gleichzeitig berücksichtigt der Android-Netzwerk-Stack aber diese Option. Das heißt, das Gerät verbindet sich, sieht, es soll sich keine Adresse holen, holt sich keine Adresse und trennt dann die Verbindung wieder, weil es ja keine Adresse bekommen hat. Da gibt es einen längeren im Android-Issue-Tracker. Der ist inzwischen, glaube ich, geschlossen. Der hat auch nur bestimmte Vendor betroffen. Im Stock-Android war das, soweit ich weiß, nie ein Problem. Ein kleines anderes Problem, dass es kein Problem mit so einem IPv6-Only-Netz an sich ist, sondern mehr generell, wie Android Router-Advertisements interpretiert. Und zwar werden die DNS-Resolver, die über Router-Advertisements mitgegeben werden, von Android nur dann berücksichtigt, wenn sie eine gewisse Lifetime haben. Also wenn der Timeout 300 Sekunden ist, dann ignoriert Android den DNS-Resolver einfach. Gleichzeitig tut es aber unabhängig vom Timeout sich eine IP-Adresse geben. Das heißt, es hat dann zwar im Dual-Stack-Netz V4 und V6, aber verwendet dann nur den IPv4-DNS-Resolver. Und wenn man ihm jetzt das IPv4 wegnimmt, hat es zwar eine IPv6-Adresse, aber nur einen IPv4-DNS-Resolver, den es nicht verwenden kann. Und ohne DNS-Auflösung trennt es die Verbindung auch wieder. Das war auch was in meiner Netzwerk-Config anfangs mal irgendwie nicht so optimal war, dass das Android das einfach ignoriert hatte. Aber wirklich aufgefallen war mir das erst, eben nachdem ich diese DHCP-Option gesetzt habe, dass es sich keine V4-Adresse mehr holen soll. Genau, jetzt schauen wir uns die Geräte an, die keine CLAT implementieren, die man so ein bisschen anlügen muss. Das Erste, was man sieht, was funktioniert, ist GitHub zum Beispiel, kann aufgelöst werden. Kann auch erreicht werden, man kann es im Webbrowser aufmachen, IP auf einem Host, der nur IPv6 spricht, GitHub erreichen, das nur IPv4 spricht. Eben diese DHCP-Option, IPv6 only preferred, diese Option 108, in Network Manager ist die inzwischen unterstützt seit Februar 2025. Also in der neuesten oder zweitneuesten Version von Network Manager geht das inzwischen. Als ich angefangen hatte, mich damit auseinanderzusetzen, ging das einfach noch gar nicht. Aber auch aktuell ist es noch so, dass man das nicht über das GUI oder das Terminal User Interface konfigurieren kann, sondern man kann das wirklich nur direkt im Config-File oder eben mit einem NMCLI-Command aktivieren. Um zu überprüfen, ob das funktioniert hat, wenn man dann nachher in den Log schaut, den Network Manager schreibt, dann sollte man nachher irgendwie diese Zeile hier finden. Ich stoppe jetzt den DHCPv4-Client für eben das mitgegebene Timeout, weil ich diese Option hier mitbekommen habe. So viel zu was funktioniert. Jetzt kommen wir zum großen Teil, was dabei alles kaputt geht. Was noch dazu kommt, ist, dass Sachen teilweise auf sehr subtile Art kaputt gehen, dass man anfangs nicht immer drauf kommt, dass ist das DNS64 oder der Mangel einer IPv4-Adresse daran schuld ist, dass es irgendwas nicht funktioniert. Das beste Beispiel, Software, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund in 2025 weiterhin nur IPv4 kann. Da gibt es die Variante, die IPv4-Adressen hardcoded hat. Es gibt die, die weiterhin IPv4-Sockets verwenden, obwohl man einfach da INET6 reinschreiben könnte und es würde problemlos funktionieren. Oder Sachen, die ich auch gesehen habe, war Software, die ihre DNS-Auflösung selber implementiert, statt sich auf den Systemresolver zu verlassen und dabei nur R-Records implementiert und keine Quad-R-Records. Ein Beispiel, wo ich das besonders gesehen hatte, war Steam. Ich konnte Steam starten, ich konnte Spiele starten, aber Spielstände konnten nicht in die Steam Cloud synchronisiert werden. Und wenn ich im Steam Store ein neues Spiel gekauft habe, dann ist es in meiner Library nicht angekommen, weil der Steam Client irgendwie zwar mit der Library kommunizieren konnte, aber nicht mit dem Store. Da gibt es auch keinen Workaround für. Software, die nur IPv4 spricht, kann auf einem IPv6-Only-Host nicht funktionieren. Also, doch der Workaround ist, man schaltet IPv4 wieder an. Drum machen wir eben IPv6 mostly und nicht IPv6-Only in solchen Netzen. Was auch häufiger mal kaputt geht, ist Software, die den Happy Eyeballs-Algorithmus nicht implementiert. Das heißt, Happy Eyeballs bedeutet, dass sich ein Client gleichzeitig wie IPv4 und IPv6 versucht zu verbinden, IPv6 vielleicht einen leichten Vorsprung ergibt und dann das nimmt, was sich dann die Verbindung nimmt, die schneller funktioniert hat. Der heißt so, weil Netzwerker ihre User Eyeballs nennen. Und wenn die Verbindung schneller funktioniert, sind die User glücklich. Beispiel, wo ich das Problem hatte, war Gradle, als ich versucht habe, eine Android-Applikation zu bauen, hat versucht, sich irgendwelche Dependencies von Maven Central runterzuladen und hat dann gefunden, ja, das Netzwerk ist nicht erreichbar. Da habe ich dann auch recht lang rumgerätselt, weil das Maven-Repo ist problemlos via Dual-Stack erreichbar, aber weil der DNS 64-Resolver die IPv4-Adresse nicht rausnimmt, sondern einfach nur die konstruierte V6-Adresse hinzufügt, sah das für den Client so aus, als könnte ich beides verwenden. Hat IPv4 versucht, ist gescheitert, weil es keine IPv4-Adresse hatte und hat IPv6 gar nicht erst versucht. Auch hier gibt es schlicht und ergreifend keinen Workaround, außer IPv4 wieder zu aktivieren. Was auch gern mal kaputt geht, ist, dass es im Internet so einzelne Hosts gibt, die zwar behaupten, sie könnten IPv6, zumindest gemäß DNS-Record, aber dann trotzdem aus irgendeinem Grund nur wie IPv4 erreichbar sind. Sei es irgendeine Fehlkonfiguration auf der Firewall, in den Netzwerkeinstellungen, was auch immer. Wenn man jetzt mit einem Client dahin kommt, der nur eine IPv6-Adresse hat, wird nur IPv6 versucht. Und weil ja schon ein Original Quad-A-Record existiert, tut auch der DNS 64 keinen synthetisierten Record für die IPv4-Adresse erstellen. Bei Unbound gibt es dann Workaround. Man kann nämlich bei Hosts, wo das auftritt, wirklich für jeden Host einzeln konfigurieren. Bitte ignoriert den existierenden Quad-A-Record für diese Domain. Ich will jetzt nicht irgendwie den Core-Dump schlecht machen oder so. Das war einfach das Beispiel, wo ich das erste Mal gesehen hatte, dass das in dieser Form nicht funktioniert. Und dann ignoriert es eben den existierenden Record und synthetisiert trotzdem einen aus der bestehenden IPv4-Adresse. Ganz anderes Fehlerszenario, mehr auf der Client-Seite. Wenn ich aus irgendeinem Grund einen zweiten DNS-Resolver habe. Zum Beispiel, ich arbeite viel im Homeoffice. Von da aus verbinde ich mich dann über ein VPN zu meinem Arbeitgeber. Und wie Linux das so gerne macht, tut es dann DNS-Queries an alle verfügbaren Resolver-Routen, das heißt an meinen lokalen und an den, der über das VPN erreichbar ist. Und wenn es der Resolver von meinem Arbeitgeber schneller antwortet und nur eine IPv4-Adresse zurückgibt, dann ist das Resultat, was die Applikation auf meiner Seite verwendet. Und wenn es der Client keine IPv4-Adresse hat, sondern nur IPv6, dann kann das nicht erreichen. Für dieses spezifische Problem gibt es eine Lösung, die nennt sich System.D-Resolve.D. Und zwar, also das ist der DNS-Resolver von System.D. Und zwar macht der sogenanntes DNS-Query-Routing. Er verwendet nämlich die DNS-Search-Domains, die wir via Router-Advertisement oder DHCP konfiguriert haben, und leitet anhand von diesen ab, wohin er DNS-Auflösungen oder DNS-Queries routen soll. Wenn es zum Beispiel auf meinem VPN-Interface über DHCP die Search-Domain lan.example.org angegeben wurde, dann fragt System.D-Resolve.D auch nur den DNS-Server, der auf diesem Interface verfügbar ist, nach Hosts unter dieser Domain. Ausnahme dabei ist alles andere, was nicht via Search-Domains mitgegeben wird. Das geht dann immer über den Resolver, der hinter dem Interface mit der Default-Route steckt, was es in diesem Fall zum Beispiel wieder mein lokaler Resolver wäre. Wenn man sich das genauer anschauen will, wenn man einfach ResolveCTL eingibt und den verwendet, dann gibt er genaue Infos zu: Auf diesem Interface habe ich folgenden DNS-Resolver, folgende Search-Domains zur Verfügung. Also wenn man das mal troubleshooten muss, dann ist da ResolveCTL eine gute Anlaufstelle. Für diejenigen, die noch keinen System-Resolve-D verwenden, sondern sich entweder mit ResolveConf sich die Resolve.conf selber generieren lassen vom Network Manager oder so. Wenn man System-D-Resolve-D erstmalig einrichtet, muss man dann mal noch die IP-Adresse auf der System-D-Resolve-D hört. Lustigerweise ist das eine IPv4-Adresse, in der Resolve.conf hinterlegen. Damit handelt man sich aber grundsätzlich ein weiteres Problem ein, nämlich DNSSEC. Ich bin ein sehr großer Fan von DNSSEC, daher tut es mir ein bisschen weh, diesen Workaround anzuwenden. Zwar, wenn man DNSSEC-Validation macht, macht die grundsätzlich der Resolver, den man konfiguriert hat. Und wenn das der gleiche Resolver ist, der auch die DNS64-Antworten synthetisiert, dann macht das kein Problem, weil der das dann einfach ignorieren kann. Im Fall von System-D-Resolve-D macht aber mein Laptop plötzlich zusätzlich selber noch DNSSEC-Validation. Und dabei wird erkannt, dass der Quad-A-Record, der da zurückkommt, nicht signiert ist, wird dem Client nicht zurückgegeben, wird ignoriert. Und der Client kann plötzlich diese synthetisierten Records nicht mehr auflösen. Man kann die Validierung umgehen, indem man in seiner Resolve.conf die 127.054 einträgt. Das ist der Proxy-Only-Resolver von System-D-Resolve-D, in dem sämtliche lokale Validierung umgangen wird und einfach eins zu eins die Antwort vom Upstream-Resolver zurückgegeben wird. Wie gesagt, sehr fragwürdiger Workaround, bin ich nicht so ein Fan davon, aber das war einfach mal zum Austesten, wie man das trotzdem zum Laufen bringt. Und damit bin ich eigentlich mit den Sachen, die nicht so gut funktionieren, durch. Nochmal zusammengefasst, IPv6 Only funktioniert sehr gut, wenn die Clients ihre CLAT selber implementieren, bis auf so lustige Android-Bugs, die aber inzwischen eigentlich alle behoben sein sollten. Ohne CLAT im Client geht da doch noch recht viel kaputt, insbesondere wenn dann DNS64 zusammen mit DNSSEC spielt oder eben mit Software, die immer noch kein IPv6 selber kann. Darum ist die Zeit für IPv6-Only leider noch nicht ganz gekommen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das mit dem CLAT-Support der Network Manager ein bisschen mehr Verbreitung finden könnte. Bei mir in meinem Netz daheim habe ich all diese drei Sachen, die ich hier vorgestellt habe, weiterhin aktiv. Den DNS64 habe ich wieder rausgeworfen und mache eben jetzt nur noch IPv6 mostly und nicht IPv6-Only. Das heißt, mein Android-Gerät kann weiterhin oder holt sich weiterhin nur eine IPv6-Adresse und kommt trotzdem auch via IPv4 ins Internet, während mein Laptop weiterhin Dual-Stack fährt. Wie ich vorhin gesagt habe, lade ich die Slides nachher noch ins Pre-Talks hoch. Ich habe hier noch ein paar zusätzliche Links. Im RIPE Labs gibt es einen schönen Artikel zu solchen Netzwerken. Die machen das nämlich an den RIPE-Konferenzen schon seit ein paar Jahren, dass sie da jeweils ein zusätzliches Netzwerk hinstellen, das IPv6 mostly macht. Und die Dokumentation von Yole, also dem NAT64-Agent, den ich da verwende, ist tatsächlich auch sehr ausführlich und gibt sehr viel Hintergrundinfos zu, wie so eine Architektur aussieht, wie das eigentlich funktioniert, welche Komponenten da zum Spiel kommen. Genau. Ich will euch es aber nicht gehen lassen, ohne euch die Chance zu geben, das selber auszuprobieren. Ich habe nämlich hier im COSIN-Netzwerk so ein SSID gemacht namens COSIN 25 IPv6 Mostly. Verwende das gleiche Passwort wie die beiden anderen SSIDs. Da sind alle vier von den vorgestellten Protokollen aktiv. Ihr dürft das gerne ausprobieren, gerne damit rumspielen. Falls irgendwas nicht funktioniert, ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne dazu fragen. Ich bin auch gern um euer Feedback dankbar, wie gut das Ganze funktioniert. Auch vielleicht mal, wenn ihr Apple- oder Windows-Geräte habt, zu erfahren, wie gut das funktioniert. Grundsätzlich findet ihr mich häufig am Noctish im Hackcenter unten oder über DECT, über die 7574. Oder alternativ bin ich via E-Mail, Mastodon oder Matrix eigentlich immer erreichbar. Genau, damit wäre ich jetzt am Ende von meinem Vortrag und würde euch jetzt noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen.
Habe ich nicht, aber vielleicht etwas, was ich vor ein paar Tagen auch gelernt habe, im Kontext von SLAAC.
Ja.
Windows, also SLAAC konfiguriert IPv6 ja die, auf eine Art, in der es die lokale MAC-Adresse in die IPv6-Adresse encapsulated. Windows macht das aber nicht mit der MAC-Adresse, sondern mit so einem Random Identifier, also wer sich mit dem Thema auseinandersetzt und verwirrt ist, wieso sein Windows eine Flag-Adresse hat, aber die nicht mit der MAC-Adresse drin angezeigt wird, das ist der Grund. Da gibt es einen Flag, das kann man mit PowerShell kann man das deaktivieren.
Ja, da vielleicht generell noch ein bisschen Hintergrund zu. Es gibt verschiedene Mechanismen, sich den Local Part selber zu generieren. Einer der gängigen ist eben einfach die MAC-Adresse zu nehmen, ein bisschen aufzublasen, da eben dieses FFFE in die Mitte reinzuschreiben. Das hat aber gewisse Probleme im Hinblick auf Privacy, weil man dann, egal wo auf der Welt man ins Internet geht, die letzten 64 Bit von der IP-Adresse immer die gleichen sind und man dadurch nachverfolgbar wird. Um das zu umgehen, gibt es verschiedene andere Mechanismen, zum Beispiel entweder das, was du gerade gemeint hast, dass man einfach irgendeine zufällige Adresse nimmt. Was auch gern gemacht wird, das nennt sich dann Stable Privacy Methode, dass ein Hash von Eigenschaften des Netzwerks gebildet wird. Wie genau das zustande kommt, sieht der Standard tatsächlich nicht vor. Aber üblicherweise sind so Sachen wie die MAC-Adresse des eigenen Interfaces plus das Gateway plus die MAC-Adresse vom Gateway oder so Sachen. Und dann eben dieser Hash verwendet wird, um die Adresse zu bilden. Das heißt, auch so kann man eine IPv6-Adresse haben, die immer gleich bleibt im gleichen Netz, aber sich im anderen Netz sich der Local Part dann ändert, damit eben genau diese Nachfolgung nicht möglich ist.
Das war nur sehr verwirrend, weil mehrere Tutorials und Info-Seiten über SLAAC hat das mit der MAC-Adresse basierten.
Ja,
und ich gucke so das Interface an.
Ja, was dann noch dazu kommt, ist, dass man häufig mehrere Adressen hat. Zum Beispiel zum einen die von der MAC-Adresse und eine zufällig generierte. Das ist auch nochmal so ein bisschen Privacy Enhancement, dass man zwar eine Adresse hat, unter der man immer unter der gleichen Adresse erreichbar ist, aber für ausgehende Verbindungen dann die zufällig generierte verwendet, um auch hier nicht über die immer gleichbleibende Adresse nachvollziehen zu können, dass das der gleiche User ist. Also das sind tatsächlich vorgesehene Mechanismen, dass das passiert.
Eine doofe Frage, das war immer so ein Fantasie- und Traum-Szenario, dass wenn man dann mal IPv6 hat, könnte man so coole Sachen nachmachen, weil man so viele IP-Adressen verfügen, dass der eigene Client quasi eine neue IP-Adresse aufmacht für jeden Empfänger. Der Browser würde für jedes App, jede Webseite mit ihrer Benutzer eine neue IP ziehen, damit selbst wenn jemand von mehreren Seiten aus die eigene
ja, also die Spielart habe ich noch nicht gesehen, aber eben diese zufällig generierte Adresse, die wird eben auch in allermeisten Fällen regelmäßig erneuert und regelmäßig neu generiert. Also ich glaube, Linux macht das standardmäßig alle halbe Stunde oder so, wirft sich eine neue Adresse. Die alte bleibt noch bestehen, solange noch Verbindungen offen sind mit der. Und die neue wird dann aber ab Zeitpunkt der Erzeugung für neue ausgehende Verbindungen verwendet. Also also eben das Szenario mit für jeden Tab eine neue Adresse, das gibt es, soweit ich weiß, auch bisher nirgends.
Ich habe immer darüber gelesen, dass man das vielleicht machen könnte, aber ich habe das auch nicht.
Aber ich denke, mit dem alle 15 bis 30 Minuten sich eine neue Adresse würfeln, kommen wir, glaube ich, recht nah dran.
So. Als Antwort darauf, ich glaube, das würde ziemlich große Probleme bringen mit der Sicherheit, weil dann müsste ich meine Browser-Sandbox so weit aufbrechen, dass mein Browser direkt in mein Netz jetzt in der Länge sehr kommunizieren kann, also das ist ein Zeichen. Ich denke, das wird ein ziemlicher Änderungsspiel sein. So als Input für deine Frage. Aber was anderes, kannst du mal zwei, drei Folgen zurückgehen, wie du den Stub-Resolver gezeigt hattest? Ja, genau. Der Stub-Resolver, den du angetragen hast, wo genau kommt der her?
Den macht System.resolve.de selber. System.resolve.d hört in der Regel auf dem 127.0.53 und auf dem 54. Auf dem 53 läuft der Resolver, den es selber betreibt, mit eigenem Validator. Und das 54, das gibt es zusätzlich. Es kann sein, dass man den auch noch manuell aktivieren muss. Ich glaube, auf Arch Linux war er standardmäßig an. Aber das müsste ich auch nochmal nachschauen, ob ich da irgendwas konfigurieren musste.
Ich war gerade einfach total verwirrt von dieser IP-Adresse, weil ich die in der Manpage nirgends gefunden habe. Und überall nur die 53 ist. Und ich dann weiterfrage, wenn du die da händisch einträgst, dann. Also eigentlich, wenn du irgendwas händisch einträgst in die ETC Resolve Conf, dann schaltet System die Resolve die in den Consumer Mode. Und du benutzt die selber zur Konfiguration. Aber das scheint dann wohl ein undokumentiertes Verhalten zu sein, dass dann nochmal Magie passiert.
Ich meine, es ist irgendwo dokumentiert. Ich würde sagen, wir schauen das nach dem Vortrag mal noch kurz an, wie genau das zustande gekommen ist. Ich bin mir in den Details auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
Kurze Suche in System.resolve.de Manpage, die Adresse ist da aufgeführt. Rede ich nicht gelesen, aber in der Manpage.
Okay,
wo? Okay. Okay. Ich habe nur kurz in System.resolve.de.
Ja, ich bin nur am Ende.
Ist drin, also.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann nochmal vielen Dank.